Was braucht jeder, wird aber lieber weitergegeben als empfangen. Was braucht jeder, wird aber lieber weitergegeben als empfangen. Es ist Ermahnung. Ermahnung hat jeder nötig. Viele Menschen ermahnen auch gerne andere Menschen, aber die wenigsten von uns freuen sich, wenn sie ermahnt werden. Vielleicht habt ihr es schon in euren Gottesdienstblättern gesehen, dass unser heutiger Bibeltext uns zum Thema Ermahnung herausfordert. Und ich glaube, die meisten von uns haben in ihrem Leben Ermahnung schon einmal erlebt. Als Kinder werden wir ermahnt, uns nicht mit Geschwistern und Freunden zu streiten. In der Schule werden wir vom Lehrer ermahnt, nicht mit unserem Nachbarn zu reden, sondern aufzupassen. Als Erwachsener werden wir ermahnt, das Gleiche in der Predigt zu tun. Oder wir werden ermahnt, wenn wir unsere Rechnungen nicht schnell genug bezahlen. Und weil die meisten von uns hier Christen sind, gehe ich davon aus, dass wir immer wieder auch als Erwachsene in unserem Leben ermahnt werden. Vielleicht wirst du regelmäßig von engen Freunden oder von deinem Ehepartner, von der eigenen Familie in Bezug auf deine Lieblingssünden ermahnt. Vielleicht hat dich eine Person aus der Gemeinde letztens ermahnt. Vielleicht hat dich auch einfach eine Predigt ermahnt, so wie mich letzte Woche die Predigt ermahnt hat. Aber ich kann dir versprechen, auch wenn du das vielleicht gerade keine konkrete Situation hast, wenn Gott an dir arbeitet in deinem Leben, dann wird der Zeitpunkt kommen oder werden viele Zeitpunkte kommen, an denen Gott dich ermahnt, wo du Ermahnung erleben wirst. Dabei ist Ermahnung ein Thema, das es ohne den Sündenfall gar nicht bräuchte. Ja, das wäre wahrscheinlich deutlich angenehmer für uns. Es ist ein Thema, das oft falsch verstanden wird und falsch ausgelebt wird. Und es ist ein Thema, bei dem es persönlich wird und das wehtun kann. Und ich glaube, ein Thema, das oft falsch verstanden wird. Ein Thema, mit dem sich viele schwer tun. Bevor wir in unseren heutigen Predigttext in 1. Korinther 4 starten, und vielleicht die Ersten schon sagen, oh ne, Ermahnung, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf, möchte ich uns zwei Gründe geben, warum ich glaube, dass wir uns so schwer tun mit Ermahnungen. Warum das kein Thema ist, bei dem wir jetzt alle sagen, oh ja, endlich mal ermahnt werden, da freue ich mich drauf. Ich glaube, zwei Dinge tragen dazu bei. Das Erste, wir haben ein böses Herz. Wir haben ein Herz, das nicht korrigiert werden will. Wahrscheinlich habt ihr selten Kinder sagen hören, danke Mama, dass du mir das nicht erlaubst, das ist wirklich viel besser für mich. Bei Erwachsenen ist das nicht anders. Unser Herz mag keine Korrektur, weil wir meinen, eigentlich ganz gut unterwegs zu sein. Und das Zweite, warum wir uns schwer tun mit Ermahnungen, ich glaube, einige von uns haben schlechte Erfahrungen mit schlechten Ermahnungen gemacht. Ja, vielleicht hat dich jemand mit einer Ermahnung einfach nur fertig machen wollen. Es ging ihm gar nicht um dich, er hat dich nicht lieben wollen mit einer Ermahnung, sondern er wollte einfach nur auf dich herabsehen und dir Dinge sagen, die ihm so gar nicht passen. Oder du warst in einer Gemeinde, in der du für etwas ermahnt wurdest, das eigentlich nur der Tradition entspricht und gar nicht der Bibel. Da hat dir jemand gesagt, du sollst dich so und so verhalten, weil das machen wir hier schon immer so, aber gar keine biblische Begründung dafür gegeben. Und dann wurdest du für etwas ermahnt, was eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Vielleicht ist dein Denken von genau diesen zwei Dingen geprägt. Einmal von deinem bösen Herzen, einmal von deinen schlechten Erfahrungen. Und wir werden uns heute anschauen, wie Paulus eine ganze Gemeinde ermahnt, und zwar ziemlich scharf ermahnt. Wir wollen sehen, dass Ermahnung dabei nicht nur notwendig ist, sondern dass es tatsächlich ein Gnadenmittel Gottes für uns ist. Vielleicht gerade unvorstellbar, aber ich hoffe, am Ende der Predigt nehmen wir folgenden Satz mit. Und wenn ihr einen Satz mitschreiben wollt, dann ist es dieser. Ermahnung ist Gottes Gnadenmittel, mit dem er dich zum Evangelium zurückbringt. Ermahnung ist Gottes Gnadenmittel, mit dem er dich zum Evangelium zurückbringt. Wir wollen uns den heutigen Text in drei Punkten anschauen. Der erste Punkt, wie Gott dich ermahnt, die väterliche Art der Ermahnung. Der zweite Punkt, wozu Gott dich ermahnt, das ist das Ziel der Ermahnung. Und der dritte Punkt, wenn Gott dich ermahnt, dann lass dich ermahnen. Also, wir wissen, wo die Reise hingeht. Ich lese mit uns den Predigttext aus 1. Korinther 4, die Verse 14 bis 21. 1. Korinther 4, die Verse 14 bis 21. Nicht, um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Aus demselben Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehre. Es haben sich einige aufgebläht, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich werde aber, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen und nicht die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen, sondern ihre Kraft. Denn das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Ich bete mit uns. Herr, wir müssen dir bekennen, dass wir uns gerne gegen Ermahnung wehren und wir müssen dir bekennen, dass unsere Herzen oft hart sind für eigentlich etwas so Gutes, was du uns schenkst. Wir wollen dich um Vergebung bitten und dich auch jetzt bitten, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst, dass wir für uns selbst hören dürfen und nicht für den anderen, den wir gerade vielleicht im Blick haben. Wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du das ausrichtest, was uns über dich gesagt ist, nämlich dass du uns zur Gerechtigkeit führst, dass du von Sünde überführst und dass du letztendlich Jesus groß machst. Dass wir neu staunen über das Evangelium, was so gut ist, was die einzige Kraft hat, wirkliches Leben zu verändern. Wir bitten dich um deinen Segen für uns. Amen. Bevor wir noch einmal in den Text einsteigen, noch einmal eine Rückschau. Wir hatten jetzt 3 Wochen lang Pause aus unserer Serie im 1. Korintherbrief und heute befinden wir uns tatsächlich bei so einem ersten oder fast schon zweiten Abschluss, und zwar von dem ersten großen Teil im Korintherbrief. Der hat in Kapitel 1, Vers 10 angefangen. Wahrscheinlich wissen die wenigsten noch, was da stand. Dort stand: Ich ermahne euch aber, meine lieben Brüder, im Namen des Herrn Jesus Christus. Also Paulus hat einen Abschnitt angefangen und jetzt hat er Kapitel um Kapitel die Korinther ermahnt und hat ihnen gesagt, was bei ihnen falsch läuft. Falsch gelaufen ist Folgendes: Die Korinther haben sich aufgeblasen, sie waren stolz und sie haben höher von sich gedacht, als sie es verdient gehabt hätten. Da hat der eine gesagt, ja, ich denke, dass Paulus ein bisschen besser ist als alle anderen, ich stelle mich zu Paulus. Und der nächste hat gesagt, nein, ich bin von Apollos ein Nachfolger. Und der nächste hat gesagt, ich bin von Petrus ein Nachfolger. Und so hat jeder seine eigene Person gehabt und gedacht, ja, wenn ich der nachfolge, dann bin ich ein bisschen besser als die anderen aus der Gemeinde. Und dann waren sie noch stolz auf ihre Gaben, die sie bekommen haben, auf das, was sie verstanden haben. Und so haben sie sich miteinander verglichen und haben immer gedacht, ah, wenn ich ein bisschen besser bin als der andere, dann habe ich irgendwie was erreicht. Meine geistliche Erkenntnis, damit kann ich angeben, damit bin ich besser vor den anderen. Was Paulus dazu macht, ist, er ermahnt sie. Er zeigt ihnen, dass ihr Denken falsch ist. Er zeigt ihnen auch, dass ihr Stolz völlig unangebracht ist und dass sie eigentlich, wenn sie so denken, mehr von der Welt geprägt sind, weil dort geht es um genau diese Kategorien, als vom Evangelium. Weil im Evangelium wir alle gleich sind, weil wir alle erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir Gottes rettende Gnade brauchen. Ich habe mich gefragt, wie würden wir reagieren, wenn wir als FEG München Mitte so einen Brief erhalten würden? Und ich habe uns mal den Brief von Paulus mitgebracht für uns. Liebe FEG München Mitte, hier spricht Paulus im Namen Jesu. Ihr als Gemeinde habt die Tendenz, stolz auf eure gute Lehre zu sein. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr stolz auf euer Gemeindewachstum seid und auf andere Gemeinden herabseht. Ich habe außerdem gehört, dass einige stolz auf ihre Erkenntnis sind, dass sie mehr begriffen haben als andere in der Gemeinde. Aber noch mehr, einige von euch sind stolz auf ihre tollen Karrieren und suchen ihr Ansehen in der Welt anstatt bei Gott. Einige sind stolz auf ihre Kinder und rühmen sich ihrer eigenen Erziehung. Andere meinen, sich etwas auf ihre Gaben einbilden zu können, meinen damit herauszustechen aus dem Rest der Gemeinde. Was bläht ihr euch auf? Was habt ihr, das ihr nicht von Gott empfangen habt? Wie könnt ihr stolz sein auf euer Leben, das Gott euch doch geschenkt hat? Schaut euch mein Leben und das der anderen Apostel an. Wir werden verfolgt. geben alles auf, sind arm und verachtet, aber ihr seid die reichen Münchner, die von allen gefeiert werden. Wir geben alles auf um des Evangeliums willen. Wie sieht das bei euch aus? Was wäre unsere erste Reaktion? Wahrscheinlich wären wir beschämt. Wahrscheinlich würde das ein bisschen entblößend sein. Wenn jemand offenlegt, wer wir eigentlich sind, dann ist das beschämend. Das erste Mal, wo das passiert ist, sehen wir bei Adam und Eva. Sie haben gesündigt und auf einmal merken sie, wir sind nackt. Wir sind eigentlich, haben wir nichts an, wir sind entblößt vor Gott. Wir empfinden Scham, wenn uns jemand bei etwas sieht, was wir nicht machen sollten. Wenn jemand deinen Internetverlauf anschaut und Seiten sieht, von denen du gehofft hast, dass sie niemand sieht, wenn dich als Kind deine Eltern sehen, wie du Süßigkeiten nimmst, die du nicht nehmen solltest, so etwas gibt uns Scham, ein Gefühl davon, entblößt zu sein. Ist das das, was Paulus mit der Gemeinde möchte? Ist das sein letztendliches Ziel, dass sie sich mal so richtig nackt vorkommen, mal so richtig entblößen und einfach sehen, guck mal, ihr seid so große Sünder? Nein, wir lesen in den Versen 14 und 15 Folgendes, die Art der Ermahnung, dort steht, nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, nicht um euch zu beschämen, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Beschämung, also das Erkennen der eigenen Sünde, ist also nicht das letzte Ziel, sondern ist eher wie der matschige Weg, den man gehen muss, um zum schönen Gipfelkreuz zu kommen. Gott muss durch Paulus die Sünde der Korinther aufdecken, damit Ermahnung erst überhaupt stattfinden kann. Und wir brauchen das auch so dringend. Wir brauchen Menschen, die uns unsere Sünde in unserem Leben aufzeigen, die uns sagen, dass wir in eine falsche Richtung laufen. Wenn Bernice und ich zusammen in der Stadt unterwegs sind, dann weiß ich meistens nicht, wo es lang geht und laufe meinend, ich wüsste, wo es lang geht, in irgendeine Richtung und sage Bernice auch noch, ja, ja, ich weiß, wo es lang geht. Und dann laufe ich in eine Richtung und zum Glück macht sie dann meistens Google Maps an und sagt mir, hey, wir müssen genau in die andere Richtung laufen. Und das macht sie nicht, um mich zu beschämen, sondern das macht sie, damit ich erkenne, ich bin auf dem falschen Weg und ich muss umkehren, um auf den richtigen Weg zu kommen. Und genau das ist etwas, was Gott in unserem Leben durch andere Personen macht. Dass er uns unsere Sünde aufzeigt. Ich muss erst wissen, dass ich auf dem falschen Weg bin, damit ich wieder auf den richtigen Weg umkehren kann. Das heißt, wenn jemand aus der Gemeinde oder irgendeine Person dich auf Sünde in deinem Leben anspricht, dann darfst du das als eine erste Gnade Gottes erkennen. Dann darfst du das erkennen, als dass dir jemand aufzeigt, dass du eben nicht richtig unterwegs bist. Du kannst selbst mit den besten Absichten in die falsche Richtung laufen. Aber du brauchst jemanden, der dir sagt, dass du in die falsche Richtung läufst. Und damit tun wir uns ganz schön schwer. Wenn jemand uns auf Sünde in unserem Leben anspricht, dann werden uns unsere stolzen Herzen sagen, dass derjenige, der mir das gerade sagt, doch ein viel größerer Sünder ist. Ja, im Vergleich zu dem bin ich eigentlich viel besser. Was will der mir denn in mein Leben sprechen? Unsere Herzen werden uns sagen, dass wir eigentlich gar nicht so schlecht sind, wie wir sind. Dass der andere im Unrecht liegt und dass es andere gibt, die in diesem Bereich, wo wir gerade ermahnt werden, eigentlich noch viel weiter weg sind. Das ist das, was unsere Herzen uns sagen, aber es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge, die unsere Herzen und die der Satan uns einpflanzen will. Und ich glaube, deswegen ein erster Punkt, freu dich, wenn dir Sünde aufgezeigt wird. Freu dich, wenn dir Sünde aufgezeigt wird. Vielleicht ist es nicht die erste Reaktion, die kommt, aber zumindest im Nachdenken darüber, im Beten darüber, darf das passieren. Dass Gott dir Sünde aufzeigt, ist Gnade. Gnade von ihm, der erste Schritt zur Besserung. Wie ermahnt Gott uns? Wie bringt er uns auf den richtigen Weg? Und ich glaube, in diesen beiden Versen sehen wir vor allem zwei Punkte. Das erste, Gott ermahnt dich als ein liebender Vater. Paulus schreibt hier, dass er die Korinther als seine lieben Kinder ermahnt. Das ist die Luther-Übersetzung und wir haben bis jetzt im Brief gesehen, dass diese Kinder gar nicht so lieb sind, sondern und auch gar nicht so brav sind, sondern das, was hier steht, ist, sie sind die geliebten Kinder. So könnte man es besser übersetzen. Ja, er schreibt an seine geliebten Kinder, sie sind von ihm geliebt, er liebt sie, obwohl sie eben nicht lieb sind. Und sie sind noch viel mehr von Gott geliebt. Das haben wir in Kapitel 1 gesehen, obwohl sie eben nicht lieb sind. Die Korinther waren dabei nicht Paulus leibliche Kinder, ja, Paulus war nicht verheiratet, sondern sie waren seine geistlichen Kinder, das sagt er hier. Er sagt, indem er ihnen das Evangelium weitergegeben hat und sie dadurch zum Glauben gekommen sind, sind sie geistlich wiedergeboren worden, haben sie das Evangelium begriffen, angenommen und deswegen sind sie sozusagen geistig gesehen von ihm gezeugt, sie sind seine Kinder. Und dann sagt er, unterscheidet er sich selbst als Person von der Rolle des Erziehers. Er schreibt hier von den 10.000 Erzieher, die sie haben könnten, aber sie haben doch nicht viele Väter. Und das griechische Wort, was hier steht, daraus ziehen wir heute zum Beispiel das Wort Pädagoge. Ja, also Erzieher, Pädagoge. Und damals war das ein Sklave in einem Haushalt, dem übertragen wurde, einen Jungen bis zum Erwachsenwerden zu begleiten, ihn zu seinem Unterricht zu begleiten, ihn zu beschützen und einfach als Mentor ein bisschen zur Seite zu stehen. Erzieher sind also Menschen, die für eine begrenzte Zeit zu einem begrenzten Zweck mit einer begrenzten Autorität und mit einer begrenzten Liebe zum Kind eingesetzt werden, ganz anders als ein Vater. Ein Vater hat mehr Zeit, er hat mehr Autorität, er hat mehr Möglichkeiten zu erziehen und vor allem er hat viel, viel, viel mehr Liebe als jeder Erzieher zu seinem Kind. Ein Vater kennt sein Kind besser. Und Paulus, er liebt die Korinther wie ein Vater und er will sie erziehen wie ein Vater. Er hat mit der Ermahnung das Beste für seine Kinder im Sinn. Er will sie wieder auf den richtigen Weg führen. Er will ihnen nicht einfach mal eine reinhauen und gucken, was passiert, sondern er will sie wieder auf den richtigen Weg bringen, damit sie groß und stark werden. Das ist die Art und Weise, wie Gott auch uns ermahnt, als ein liebevoller Vater, der seine Kinder liebt. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Bibeltext, der das beschreibt als Hebräer 12. Lasst uns gemeinsam Hebräer 12 lesen, die Verse 4 bis 11. Dort sehen wir die väterliche Art und dass es sich lohnt, sich dieser väterlichen Art unterzuordnen. Hebräer 12, Abvers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde, und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene, also unsere leiblichen Väter, haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken. Dieser aber tut es zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Erkenne Ermahnung als das, was sie ist, liebevolle Erziehung deines dich liebenden Vaters im Himmel. Wir sehen in unserem Text aber auch etwas, was uns ganz schön schwerfallen kann. Dass Gott uns nicht einfach mit einer Stimme aus dem Himmel ermahnt, sondern durch Menschen, die auch Sünder sind. Er ermahnt die Korinther hier durch einen Menschen, nämlich durch Paulus. Es ist Paulus, der ihnen ihren Stolz aufzeigt und sie wieder zurechtweisen will. Und wahrscheinlich haben sich manche Korinther schwer damit getan, sich von einem Menschen korrigieren zu lassen. Wenn Jesus sich neben mich stellen würde und mich ermahnen würde, ja, dann würde ich sofort hören, oder? Vielleicht kennst du diesen Gedanken. Aber bei dem oder bei der, was will sie, was will er mir schon sagen? Jesus, du kannst mich ermahnen, aber bitte nicht durch andere Christen. Wie hatte Paulus diesen langen Abschnitt begonnen? In 1. Korinther 1, Vers 10 sagt er, ich habe es gerade schon gelesen, ich ermahne euch aber, meine lieben Brüder, im Namen des Herrn Jesus Christus. Im Namen, in jemandes Namen etwas zu sagen, heißt an seiner Stelle. Paulus hat also die Korinther an Gottes Stelle ermahnt. Er war letztendlich nur wie ein Megafon und hat das, was Gott zu sagen hat, in das Leben der Menschen hineingesprochen. Das war die Aufgabe, die Paulus gegenüber den Korinthern hatte. Und das ist der Weg, wie Gott uns meistens ermahnt, durch andere Christen. Natürlich kann er das tun, auch einfach so durch sein Wort, indem wir es lesen und kann uns dadurch ermahnen. Er kann es tun, dadurch, dass wir in Situationen kommen und merken, okay, wir sind irgendwie falsch abgebogen. Aber der Auftrag zum Ermahnen liegt bei der Gemeinde. Gott hat uns den Auftrag gegeben, einander zu ermahnen. Und deswegen wird es nicht selten vorkommen, dass wir ermahnt werden durch andere Christen. Wir sind letztendlich dabei nicht diejenigen, die die Ideen haben, sondern wir sind nur Megafone, die das, was Gott uns sagt, in seinem Wort weitergeben und einander zusprechen. Wenn jemand von der Polizei mit einem Megafon eine Aufforderung erhält, dann wird in den wenigsten Fällen derjenige sagen, oh Mann, dieses blöde Megafon, warum hat es mir diese Aufforderung erteilt? Sondern er wird hadern mit dem Polizisten, der ihm das gesagt hat. Und genau das sollten wir auch tun, wenn uns jemand eine Ermahnung ins Leben spricht, dann nicht zu sagen, oh Mann, dieser blöde Bruder, diese blöde Schwester, was hat sie uns zu sagen? Sondern mit Gott zu hadern, ins Gebet zu gehen, zu sagen, Gott, warum sagst du mir das? Warum ermahnst du mich an diesem Punkt? Und uns von Gott korrigieren zu lassen, anstatt auf das Megafon sauer zu sein. Gott ermahnt uns durch andere Christen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, Paulus ist halt das perfekte Beispiel von einer Ermahnung. Ja, er hat genau eins zu eins das gesagt, was Gott sagen wollte, weil sonst hätte er es nicht in die Bibel geschafft. Was ist, wenn mich jemand mal so richtig blöd ermahnt? Drei Punkte dazu. Erstens, selbst eine ungute Art der Ermahnung kann einen wahren Kern beinhalten. Nur weil die Art schlecht ist, heißt es noch nicht, dass alles, was gesagt wurde, keinen guten Inhalt hat. Zweitens, jede Ermahnung darf und muss an Gottes Wort geprüft werden. Wenn es einfach nur irgendein Gedanke ist, der ermahnt wird, muss es noch lange nicht Gottes Gedanke sein. Aber wenn du eine Ermahnung erhältst, dann ist dein Auftrag nicht, es einfach abzuschütteln, sondern zu sagen, ja, finde ich das in Gottes Wort? Darf ich das annehmen? Und drittens, auch eine blöde Art der Ermahnung darf zurückgespiegelt werden an denjenigen, der euch ermahnt. Darf, nachdem man darüber gebetet hat, auch gespiegelt werden und zurückermahnt werden. Im Sinne von, hey, ich habe das, was du inhaltlich gesagt hast, angenommen und möchte das annehmen. Aber die Art, wie du Menschen ermahnst, vielleicht ist das schon mehrfach vorgekommen, ich möchte dich herausfordern, denk nochmal darüber nach, du könntest das liebevoller tun. Und es würde im Endeffekt viel mehr helfen, weil Ermahnungen viel besser ankommen würden. Auch das darf uns, glaube ich, gut tun, dass wir einander auf eine gute Art lehren, wie man einander ermahnt. Die Frage, die sich stellt, Gott ermahnt uns also als ein Vater, als ein liebender Vater und er ermahnt uns durch andere Menschen. Aber was ist das Ziel davon? Wozu ermahnt uns Gott? Wir kommen zum zweiten Punkt und ich lese die Verse 16 bis 17 aus 1. Korinther 4 noch einmal mit uns. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Aus demselben Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehre. Paulus sagt ihr darum, weil er sie liebevoll wie ein Vater ermahnen will, deswegen hört jetzt, was das Ziel der Ermahnung ist. Und er sagt hier, folgt meinem Beispiel. Das ist in Paulus' Fall keine Seltenheit, er sagt das an mehreren Stellen, dass man seinem Beispiel folgen soll. Und das war nicht überheblich, weil er wusste, wem er folgt. Weil er wusste, dass er Jesus folgt. Und eigentlich ist es hier wie so eine Kette, die Paulus sagt. Er sagt, ihr Korinther, hängt euch einfach an die Schultern von Timotheus, weil er hat sich an meine Schultern gehangen und ich hänge mich an die Schultern von Jesus. Und wenn wir das alle machen, dann geht Jesus voran und wir gehen automatisch Jesus hinterher. Das ist das, was hier passiert. Er sagt, hört auf Timotheus, er wird euch lehren, was ich euch gesagt habe. Und Paulus spricht nichts einfach von sich, sondern spricht das, was Jesus ihm weitergegeben hat. Was ist jetzt das Ziel? Wohin soll die ganze Menschenschlange laufen? Timotheus soll sie ermahnen, indem er sie erinnert an das, was Paulus lehrt. Und hier steht Weisungen, also an die Weisungen, an die Wege, die Paulus gelehrt hat. Was sind diese Wege, die Paulus gelehrt hat? Er schreibt hier, es sind die Wege, die er in allen Gemeinden gelehrt hat. Was ist das, was sich in jedem Brief von Paulus findet und in allen seinen Predigten, die Paulus gehalten hat, die uns auch in der Apostelgeschichte überliefert sind? Das Evangelium. Genau. Vielleicht denkst du jetzt, ja klar, Jesus oder das Evangelium ist immer die richtige Antwort. Aber ich glaube, ganz schnell verlieren wir aus dem Blick, dass das Evangelium und Ermahnung ganz, ganz eng zusammenhängt. Dass es nicht zwei verschiedene Bereiche sind, sondern dass es etwas ist, was in der Bibel ganz eng verknüpft ist. Und das fängt damit an, das Erste, warum das Evangelium und Ermahnung so ähnlich sind, ist, dass das Evangelium an sich eine Ermahnung ist. Wenn du heute hier bist und nicht glaubst, kein Christ bist, dann ist das Evangelium eine Ermahnung an dich. Weil es dir sagt, erstens, dass du auf einem schlechten Weg bist, dass du auf einem Weg bist, der Gott nicht gefällt, weil du dich von ihm entfernst, weil du in die falsche Richtung läufst, weil du in deinen Taten, in deinen Gedanken alles widerspiegelst, was dein böses Herz sagt, nämlich, ich möchte Gott nicht gehorchen. Ich möchte nicht, dass er der König meines Lebens und meines Herzens ist. Ich möchte mein eigener Herr sein. Und das Evangelium kommt als Ermahnung genau da rein in diesen Weg und sagt dir, nein, du bist auf dem falschen Weg, kehr um auf den richtigen Weg, komm zurück, tue Buße, so nennt die Bibel das, tue Buße und dann glaube daran, dass Jesus der richtige Weg ist, dass du an Jesus glauben kannst, um auf dem richtigen Weg zu sein, dass du Jesus nachfolgen sollst, anstatt deinem bösen Herzen, um auf den richtigen Weg zu kommen. Wenn du also heute hier bist, dann ist das die Ermahnung an dich. Die Ermahnung, umzukehren und an Jesus Christus zu glauben, wenn du das noch nicht tust. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Aber nicht nur, wenn du heute hier bist und kein Christ bist, sondern auch für uns Christen gilt, dass das Evangelium und Ermahnung, dass die ganz eng zusammenhängt. Wir müssen eigentlich immer nur dann ermahnt werden, wenn wir das Evangelium aus dem Blick verloren haben. Die Korinther haben das folgendermaßen gemeint. Sie haben gedacht, wir sind so weise und stark. Und was haben sie eigentlich damit ausgesagt? Eigentlich haben sie damit gesagt, Jesus ist nicht so wertvoll und nicht so ausreichend, wie das Evangelium uns sagt. Natürlich, wir brauchen Jesus, aber wir sind ja auch ganz schön rettungswert. Ja, es lohnt sich für Jesus, uns zu retten, weil wir so weise sind, weil wir so klug sind, weil wir so viel begriffen haben. Und das Evangelium, sie sind gerade auf einem falschen Denkweg, das Evangelium kommt jetzt rein und ermahnt sie und sagt ihnen eigentlich, guck mal, ihr habt etwas komplett nicht begriffen, ihr seid eigentlich unweise und schwach, ihr könnt gar nichts. Deshalb braucht ihr Rettung und Gnade, deshalb müsst ihr zurückkommen zum Evangelium, deswegen braucht ihr wieder neu das alleinige Vertrauen auf Jesus Christus. Und wenn sie das begreifen, wenn diese Ermahnung erfolgreich ist, dann kommen sie zurück und dann hören die Dinge, über die wir jetzt Woche um Woche gehört haben, hören dann auf. Dann sind Parteiungen nicht mehr in der Gemeinde, weil man sich gemeinsam auf das Evangelium ausgerichtet hat. Dann denkt man nicht mehr, oh, ich bin so stark, weil man weiß, ich bin nicht stark, sondern Jesus ist stark. Das ist das, was das Evangelium tut, wenn es uns ermahnt, zurück zu Jesus zu kommen. Und dann hören sie nicht auf, aufeinander herabzuschauen, sondern sie jubeln gemeinsam über das Evangelium. Und das ist nicht nur bei den Korinthern so, sondern jede Sünde beginnt damit, dass wir wegkommen vom Evangelium. Stolz zeigt uns, dass wir mehr auf uns als auf Jesus vertrauen. Neid zeigt uns, dass uns Jesus und sein Werk nicht reicht, weil es da noch diese eine Sache gibt. Diese eine Sache, die der andere hat, die mir zu meinem Glück noch fehlt. Und ich sage eigentlich, nein, Jesus, du reichst nicht. Habgier, Geiz zeigt uns, dass wir nicht wirklich darauf vertrauen, dass die Schätze im Himmel, die uns das Evangelium verspricht, dass diese zu sammeln wertvoller ist als alle Schätze hier auf der Erde. Inkonsequente Nachfolge sagt immer, Jesus, du bist es nicht wert, dass ich mein Leben dir ganz zur Verfügung stelle. Jesus, dein Evangelium, ich glaube nicht fest genug daran, um sagen zu können, dass das der richtige Weg ist, dem ich mein ganzes Leben widmen möchte. Deswegen steht Ermahnung und das Evangelium so nah beieinander. Ermahnung ist dazu da, dass wir wieder zurückkommen zum Evangelium und zu seinen wunderschönen Früchten. Wenn wir uns ermahnen lassen auf unserem inkonsequenten Weg der Nachfolge, dann kommen wir zurück und dürfen uns erneut freuen über Vergebung. Vielleicht auch, wenn wir schon jahrelang in die falsche Richtung laufen, dann darf das heute der Schritt sein, wo du dich ermahnen lässt und sagst, ja, ich möchte wieder volle Vergebung haben. Ich möchte die Bereiche bekennen, in denen ich seit Jahren falsch unterwegs bin und möchte wieder neue, wirkliche Freude am Evangelium ergreifen. Nicht nur ein bisschen, weil ich weiß, da ist immer noch dieses eine kleine schwarze Ding, was ich Gott nicht überlassen will, sondern komplette Freude. Komplettes Aufgeben vor Gott und dann zurückkommen und Vergebung zu bekommen. Dass wir wieder mehr wie Jesus werden wollen, das macht das Evangelium mit uns. Dass wir freigebig werden, dass wir liebevoll werden, uneigennützig lieben können und dass wir wieder in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen leben können. Das ist es, was das Evangelium mit uns macht, wenn wir uns ermahnen lassen, zurück zu Jesus, zurück zum Evangelium. Nochmal der Satz vom Anfang. Ermahnung ist Gottes Gnadenmittel, mit dem er dich zum Evangelium zurückbringt. Die Frage an dich, was ist dein Ziel, wenn du jemanden ermahnst? Oft haben wir nämlich nicht das Evangelium als Ziel, wo wir den anderen wieder zurückbringen wollen. Zum Beispiel, was ein Ziel sein könnte, Hauptsache der andere macht, wie ich es denke, einfache Verhaltensänderung. Ja, einfach Moral, so, ja, wenn du dich so verhältst, ist ein bisschen besser. Mach es so. Ohne, dass wir eigentlich wollen, dass er von falschen Wegen umkehrt und sich wieder an Jesus freut, sondern dass er einfach nur das tut, was wir sagen. Ein anderes falsches Ziel könnte sein, dass ich einfach nur meinen Frust rauslassen möchte. Da stört mich was beim anderen, was mich schon richtig lange stört und ich geige ihm jetzt mal so richtig die Meinung, kann mal richtig meinen Frust loswerden. Und das ist das Ziel der Ermahnung. Ich glaube, das sollte es nicht sein. Es bringt uns gar nichts, wenn wir uns alle ein Stück weit besser verhalten. Wenn wir uns einfach nur Moral in unserem Leben zusprechen, dann werden wir uns nicht mehr an Jesus freuen, sondern werden einfach nur ein bisschen besser laufen. Aber das bringt uns im Endeffekt gar nichts, wenn unsere Herzen immer noch in die falsche Richtung laufen. Es bringt uns auch gar nichts, mal den Frust bei jemand anderem rauszulassen, weil dann bekommt nur der Frust. Lässt ihn einfach von der einen Person auf die andere. Was wir brauchen, ist das Evangelium. Wir müssen uns alle gemeinsam über das Evangelium freuen, weil das die einzige Kraft in unserem Leben ist, die wirkliche Veränderung schaffen kann, die wirklich Jesus ehrt. Wenn Gott uns durch andere Menschen wie ein liebevoller Vater ermahnt, damit wir zurück zum Evangelium kommen, wie sollten wir reagieren? Was ist die korrekte Antwort? Dritter Punkt, wenn Gott dich ermahnt, dann lass dich ermahnen. Ist nicht kompliziert. Die letzten vier Verse. Es haben sich einige aufgebläht, als würde ich nicht zu euch kommen. Ich werde aber, wenn der Herr will, recht bald zu euch kommen und nicht die Worte der Aufgeblasenen kennenlernen, sondern ihre Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Zur Situation. Die Situation war wahrscheinlich folgende. Einige, nicht alle aus der Gemeinde in Korinth, haben gemeint, Paulus hätte Angst, nach Korinth zu kommen. Vielleicht waren das gerade die Anhänger von Apollos oder Petrus, ja, die gesagt haben, ja, der Paulus, da hänge ich mich lieber an jemand anderen. Und die haben so gesagt, der traut sich eh nicht, hier hinzukommen. Soll er ruhig Briefe schreiben, aber eigentlich hat er Angst vor uns und unserer Weisheit, unseren weisen Worten. Ja, wir würden ihn fertig machen, wenn er hier hinkommt. Aber Paulus hatte vor zu kommen und wir lesen dann im 2. Korintherbrief, dass er tatsächlich noch einmal in Korinth war. Und das Argument, was Paulus jetzt hier sagt gegen diese Leute ist, seid nicht stolz auf euch, weil ich werde bald kommen. Und dann will ich sehen, was mit diesen aufgeblasenen Menschen wirklich los ist. Dann nehme ich mal eine kleine Nadel mit, piekse die mal ein bisschen und sehe, dass die ganze Luft rauskommt. Paulus weiß, die haben eine große Klappe, aber eigentlich ist nichts dahinter. Vielleicht wie die alten Männer beim Fußball schauen, die auf ihrem Sessel sitzen und sagen, wie kann er den daneben schießen, den hätte ich ja blind reingemacht. Aber sie kommen kaum aus ihrem eigenen Sessel raus. Paulus weiß, diese Menschen reden viel, aber das sind nur leere Worte. Es hört sich vielleicht klug an, aber im Endeffekt bewirkt es gar nichts. Und er setzt diesen klugen Worten das Evangelium entgegen und sagt, wenn ihr eine Kraft sehen wollt, die wirklich etwas verändert und nicht nur leere Philosophie ist, dann schaut auf das Evangelium. Das wird in ganz, ganz einfachen Worten verkündet. Ja, glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden, sind keine komplizierten Worte. Das wird so leicht verkündet und dann sehen wir, wie es Kraft hat in dem Leben von Menschen. Weil das Reich Gottes eben nicht in Worten, in einfach leeren Hülsen besteht, sondern in Kraft, in einfachen Worten, die Menschen zum Leben erwecken können. Weil Gott durch diese einfachen Worte, durch seinen Geist in das Leben der Menschen spricht. Und deswegen sagt er ihnen, ich werde eure Kraft kennenlernen wollen, aber da ist gar keine Kraft, weil ihr habt nur leere Worte. Ihr habt eigentlich gar nichts, weil ihr das Evangelium nicht mehr im Blick habt. Und dann schließt er ziemlich eindrücklich ab und sagt, was wollt ihr? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen? Oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Wenn das mein Vater früher gesagt hätte, als er von der Arbeit nach Hause gekommen ist, dann hätte ich eine sehr schnelle Antwort gehabt. Ich möchte lieber das Zweite, Liebe und sanftmütiger Geist, ist mir deutlich lieber. Er fragt, wie soll ich euch ermahnen, wenn ich komme? Entweder mit Strenge, und vielleicht meint er damit sowas wie eine harte Predigt, vielleicht Gemeindezucht, das sehen wir dann in der nächsten Woche, oder soll ich mit Sanftmut und mit Liebe zu euch kommen? Und wahrscheinlich denken wir, was für eine blöde Frage. Natürlich das Zweite, ja, jeder möchte Liebe und nicht harte Ermahnung. Aber vielleicht können wir uns die Reaktion einiger Leute vorstellen, die das gerade gehört haben. Vielleicht haben manche folgendermaßen reagiert, ach, soll der Paulus doch kommen. Der kommt eh nicht. Der hat ja schon mal gesagt, der kommt eh nicht. Oder was der Paulus schreibt, das hat eigentlich nichts mit meinem Leben zu tun. Wenn er dann kommt, können wir immer noch schauen. Und ich glaube, wir sind oft gar nicht so anders. Wir werden durch Gott ermahnt, aber wollen es eigentlich gar nicht hören. Wir wissen, vielleicht weißt du sogar ganz genau in diesem Moment, was dran ist, was Gott von dir will, aber wir reden uns ein, dass alles schon passt. Es gibt ein Prinzip, das Paulus hier aufzeigt und das sich durch die Bibel zieht. Und in einfachen Worten ist dieses Prinzip, wer nicht hören will, muss fühlen. Bei Jona haben wir ein gutes Beispiel davon. Wir haben einen Teil davon in der Textlesung gehört. Gott bringt ihn durch einen Sturm, durch einen Fisch, eine große Hitze immer wieder zurück zu sich. Er mahnt ihn immer und immer wieder auf harte Art und Weise. Im Hebräerbrief haben wir schon gesehen, dass Gott seine Kinder züchtigt. Ja, er bringt sie durch oft härtere Lebensumstände wieder auf den richtigen Weg zum Evangelium. Und im Korintherbrief sehen wir das später auch noch, dass Gott tatsächlich in der Gemeinde Gericht gehalten hat, weil sie das Abendmahl nicht würdig gefeiert haben. Dabei ist mir wichtig zu sagen, nicht jeder harte Lebensumstand muss von einer konkreten Sünde oder mit einer konkreten Ermahnung in unserem Leben zu tun haben. Aber wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass wir auch oft als Christen rebellisch und hartherzig gegenüber Gottes Ermahnungen sind. Dass wir meinen, er würde uns in unserer wohlverdienten Bequemlichkeit einschränken. Dass wir meinen, nein, damit würde Gott jetzt zu viel von uns verlangen. Wir denken, Gott würde zum falschen Zeitpunkt in unser Leben sprechen. Ja, Gott, schau doch mal, wie schlecht es uns geht, wie schlimm es gerade ist. Dieses bisschen Sünde habe ich mir doch irgendwo verdient. Der Text lehrt uns, wenn Gott dich ermahnt, dann lass dich ermahnen. Von deinem liebevollen Vater, lass dich ermahnen. Fordere Gott nicht heraus. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, sondern kehre um. Tu Buße, bereue deine Schuld und dann empfang ganz neu Vergebung beim Evangelium, weil genau das Ziel ist, wo du hinkommen sollst, zum Evangelium zurück. Lauf neu, lauf vielleicht zum ersten Mal zu diesem wunderschönen Evangelium der Gnade. Komm zu deinem liebenden Vater, der mit offenen Armen dasteht und sagt, ja, ich nehme dich gern wieder an. Ich freue mich, dass die Ermahnung gewirkt hat. Ich freue mich, dass das Ziel jetzt erfüllt ist, weil du wieder bei mir bist, wieder in enger Gemeinschaft mit mir, wieder in enger Gemeinschaft mit der Gemeinde. Und ich will dir die ganzen Früchte, den ganzen Segen, den ich habe, wieder neu geben. Erkenne, Ermahnung ist Gottes Gnadenmittel, mit dem er dich, mit dem er uns zum Evangelium zurückbringt. Amen. Ich bete noch einmal mit uns. Herr, wir danken dir für Ermahnung. Wir danken dir, weil wir wissen dürfen, wie gut du bist zu uns, auch durch die Ermahnungen, die du in unser Leben sprichst. Und wir wollen dich bitten, dass du uns Demut schenkst, Ermahnung anzunehmen, auch wenn unser Herz uns sagt, dass es absolut nicht das ist, was wir wollen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns als ganze Gemeinde mehr heiligst, mehr reinigst und mehr so machst wie dein Sohn. Wir brauchen dich, wir brauchen deinen Geist, der das in uns bewirkt, weil du siehst uns, wie schnell wir es lieben, auf falschen Wegen unterwegs zu sein. Herr, wir müssen dir bekennen, dass nur du unser Leben wirklich verändern kannst und dass es nur bei deinem Evangelium wahre Freude gibt, auch wenn wir sie oft woanders suchen. Herr, mach uns rein, mach uns heiliger, zieh uns hin zu dir. Ermahne uns so, dass wir es annehmen können und uns freuen dürfen über Ermahnung. Amen.